Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Seit letzten Monat ist es wegen Sanierung geschlossen, das Pergamonmuseum in Berlin. Eine der Hauptattraktionen der Museumsinsel und das für eine ganze Weile. Der nördliche Teil mit dem namensgebenden Pergamonaltar soll 2027 wieder zugänglich sein. Der südliche mit der prachtvollen Prozessionsstraße und dem Ischtar-Tor, dem Eingangstor von Babylon, erst 2037, in sagenhaften 14 Jahren. Wem das zu lang ist, der kann sich zumindest kurzfristig mit einem Podcast über das Tor weiterhelfen. Erstellt hat ihn der Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung, ein Projekt der Freien Universität Berlin, das die Wissensgeschichte der Vormoderne erforscht. Stephanie Oswald stellt die 10. Folge des Podcasts vor.
Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist das berühmte Ischtar-Tor von Babylon, Glanzstück des Pergamonmuseums, mit seiner Verbindung zu den Anfängen der Schrift, dem Wissen in Listenform sowie zum Stadtgott Marduk.
Das Tor, das nach der Göttin Ischtar benannt ist, wurde in mehreren Bauphasen aus unzähligen erdfarbenen Lehmziegeln erbaut und immer wieder überbaut. Erst in der letzten Bauphase, im 6. Jahrhundert vor Christus, erstrahlte es in der Gestalt, die wir heute aus dem Museum kennen. Die Fassade war verkleidet mit glasierten Reliefziegeln in leuchtend blauer Farbe.
Und geschmückt ist dieses Tor mit zum einen Symboltieren der Gottheiten, nämlich den Stier für den donnernden Wettergott und ein Mischwesen, einen Drachen, den wir Mushushu nennen, der eben für Marduk steht, für den höchsten Gott von Babylon.
Barbara Helbing, Direktorin des Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum, berichtet von den über 160.000 teils winzig kleinen Fragmenten, die im Rahmen einer Fundteilung zur Rekonstruktion Ende des 19. Jahrhunderts in 800 Kisten nach Berlin verschifft wurden.
Die Relieftiere sind aus den ca. 2600 Jahre alten Originalziegeln und Ziegelfragmenten zusammengesetzt. Für die großen blauen Flächen zwischen den Tieren wurden Ziegel ergänzt, die eigens in den späten 1920er Jahren angefertigt wurden.
Wir sagen ja Ischtar-Tor dazu, aber der eigentliche Name dieses Tors ist Ishtar Sakipat Tebisha. Ishtar überwindet ihre Feinde. Und die Straße, die da durchführt, die heißt Ai-Ibur-Shapu. Möge der Feind nicht überdauern,
erklärt Eva Kanzig-Kirschbaum, Professorin für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin. Während es gelingt, aus den Splittern das Aussehen des Tores zu rekonstruieren, kennt man seinen Namen nur dank Keilschrifttafeln aus dem 12. vorchristlichen Jahrhundert, auf denen eine Liste verzeichnet ist. Sie trägt den Namen Tintir.
Der Name der Liste leitet sich von ihrem ersten Eintrag ab. Tintir, Babylon, dem Ruhm und Jubel zuteil wird. Sie preist die Stadt Babylon mit 51 verschiedenen Namen und verzeichnet unter anderem all ihre Tempelbauten und Heiligtümer, Straßen, Mauern und alle 8 Stadttore.
Shuarshu Ri'i, sein Herr ist Hirte.
Marduk-Tor.
Ishtar Sakipat Tibisha. Ishtar überwindet ihre Feinde.
Ishtar-Tor.
Die Existenz dieser Liste, in der die babylonischen Bauwerke, Straßen und geografischen Punkte verzeichnet sind, fügt sich ein in die jahrtausendealte kulturelle Praxis der Niederschrift von Wissen in Listenform, die bereits seit der Erfindung der Schrift existiert, so der Altorientalist Ingo Schrakamp von der Freien Universität Berlin.
Um 3300 vor Christus entwickelt sich in Uruk im heutigen Südirak die Keilschrift. Auslöser für die Schriftentwicklung war die Notwendigkeit, die immer komplexer werdenden Transaktionen wirtschaftlicher Organisationen, in der Regel Tempel, planbar und kontrollierbar zu machen. Wenn man sich vorstellt, dass Uruk um die Wende vom 4. zum 3. Jahrtausend schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Einwohner hatte und damit die größte Stadt der Welt war, wird einem klar, warum vorschriftliche Verwaltungshilfen wie Zählsteine oder gar das menschliche Gedächtnis keinesfalls mehr ausreichend waren.
Aus einer notwendigen Arbeitsteilung heraus entstand die erste bekannte Schrift der Menschheit. Geschrieben wurden die Zeichen, indem man in den noch feuchten Ton das Ende eines Schilfrohrs oder eines Bambusgriffels eindrückte und so die charakteristischen keilförmigen Eindrücke erzeugte.
Langsam entwickelte sich die Keilschrift von einer konkreten Bildhaftigkeit hin zu immer abstrakteren Zeichen, mit denen sich schließlich auch komplexe Sachverhalte, vornehmlich in Listen, wiedergeben ließen.
Die wissenschaftliche Erforschung der mesopotamischen Listen hat erst vor etwa 120 Jahren an der Wende zum 20. Jahrhundert begonnen. Die Entzifferung der Schriftzeichen legt jedoch nicht unweigerlich die komplexe Funktionsweise von Listen offen.
Lange Zeit, so Eva Kanzig-Kirschbaum und Ingo Schrakamp, wurde das durch Listen vermittelte Wissen in der westlichen Wissenschaft gering geschätzt.
Indem man gesagt hat, die Keilschriftkulturen, das sind Menschen, die haben kein argumentatives Denken, sondern die denken sozusagen in Listen. Dafür wurde der Begriff Listenwissen geprägt. Und den versteht man nur, wenn man weiß, dass der Gegenbegriff dazu war, das argumentative Wissen philosophischer Natur, wie es in Griechenland und Rom seit dem 6. Jahrhundert entwickelt worden ist.
Diese negative Konnotation, Listenwissenschaft als ein eindimensionales, nicht zur Bildung von Axiomen und nicht zur Abstraktion fähigen Konzeptes von Wissenschaft und Erfassen der Welt, ist in den 1930er Jahren und im Nationalsozialismus verankert und vor dem Zeitgeist zu betrachten. Aber es wird der mesopotamischen Wissenskultur in überhaupt gar keiner Weise gerecht.
Hinter jeder der mesopotamischen Listen, so die Forschenden, verbirgt sich nämlich eine komplexe Vielfalt möglicher Bedeutungen. Das gilt auch für das Ishtar-Tor, auf dem Löwe, Stier und Schlangendrache gewissermaßen eine Bilderliste darstellen.
So wie die Göttin Ishtar für die Gegensätze Krieg und Liebe steht, können in einem Tier ungezähmte Gefahr und mächtige Ordnung verschmelzen. Die dreiteilige Liste kann je nach Kontext unterschiedlich ausbuchstabiert werden. Mal steht der Stier für den Wettergott Adad, mal für Marduk. Es kommt ganz auf das Vorwissen der Betrachtenden an.
Dieses Wissen um die Tiere von ihrer primären Wesenheit, Stier, Löwe, Schlangendrache, über ihre theologische Funktion bis hin zu speziellen Zuordnungen, zu einem König, zu einem Götterpantheon oder so. Das sind Wissenshintergründe, die kann man staffeln. Nicht jeder wusste alles.
Eine weitere Bedeutungsebene verknüpft sich mit dem Schlangendrachen, der für Marduk steht, der seit dem Ende des zweiten vorchristlichen Jahrtausends als Hauptgott des babylonischen Pantheons verehrt wurde. Wieder in Form einer Liste wurden ihm 50 Namen zugeschrieben.
Asare, Geber des Ackerlandes, der Grasland schuf. Er ist der Schöpfer von Korn und Flachs, der das Grün sprießen lässt. Asalim.
Namen, hinter denen sich immer neue Wissensbestände entfalten. Zum Fruchtbarkeitskult, aber auch zu Ingenieursleistungen von Bewässerungssystemen. Die Geschichte unternimmt jedoch nicht nur den aufregenden Versuch, das Ishtar-Tor neu zu lesen und die dahinterliegenden Wissenswelten aufzuschließen. Sie zaubert uns das Ishtar-Tor auch vors innere Auge, bis es in 14 Jahren hoffentlich wieder aus seinem Sanierungsschlaf erwachen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.